Jetzt wird's ruhiger. Wollen wir ja die Kinder nicht quälen mit einer Predigt. Ne? Also ich habe mal gelesen von einem großen Pädagogen, der hat so 10 Gebote notiert zum Thema Kinder. Eins der Gebote lautet, du sollst Kinder nicht langweilen. Also fand ich schon sehr interessant. Also in der Jungscher Freizeit macht ihr das sowieso nicht, aber man sollte sich das merken. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch aber mit dem uralten Kanzelgruß, dass wir jetzt miteinander beginnen mit unserem Herrn Jesus Christus und schauen, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Ja, das ist unser Predigttext. Ich vermute mal, ihr guckt so begeistert, denken doch einige, wäre ich doch lieber im Bett geblieben. Ne? So ein alttestamentlicher, ja, beim Hebräerbrief nochmal auflaufender Rambo-Text. Was soll das für ein Gottesdienst? Ne? Oder andere Möglichkeit, gehen wir gleich zum Frühschoppen. Naja, wenn ihr es durchhaltet, ihr tut mir das ja nicht an, wegzulaufen. Wir könnten her dann schimpfen. Es geht da um diesen einen Vers. Da erinnert der Hebräerbrief an diese Aktion aus der Urzeit Israels, die Eroberung Jerichos. Davor gibt es die ganze Kette der Glaubenszeugen, die Wolke der Zeugen, wie es Hebräer 12 beschreibt. Und der Letzte, wenn man das so liest, ne, da muss einem eigentlich was auffallen, nicht? Der Letzte in der Reihe der Glaubenszeugen, die benannt werden, ist Mose. Und wenn man da durchliest, denkt man, naja, jetzt müsste eigentlich Josua kommen. Ne? Kommt nicht. 28 und 29, auf einmal das Volk da. Kein Josua. Ne? Sondern als einziger Name taucht dann in 31 auf, da kein großer Glaubensheld, sondern so Jerichos Matratze aus dem Rotlichtmilieu, Rahab. Ich wurde extra gebeten, darüber nichts zu sagen, denn da hat der Mike the Flatrate drauf gebucht, also bei der nächsten Predigt. Müsst ihr dann unbedingt kommen, in 14 Tagen geht es nicht wegen der Kindersichtung, aber wenn er dann die übernächste Predigt hält, tut ihm den Gefallen, es lohnt sich, kommt und guckt, was er so über die Rahab zu erzählen hat. Mir ist also dieser einzige Vers hier übrig geblieben. Ah ja, gut. Das ist also von Mauern und anderen Hindernissen, habe ich mal unterschrieben, Jericho. Also wir müssen uns zunächst mal mit den Mauern Jerichos befassen. Und mit Glauben, wie ihn der Hebräerbrief versteht. Der Hebräerbrief setzt voraus, dass den Lesern diese Geschichte von Josua 6 bekannt ist. Ich bin mal so frech und setze das bei euch auch voraus. Ihr seid ja also nicht nur der Jürgen, sondern auch die anderen. Sowas muss man einfach kennen, ne, Jürgen? Also, ja, ja. Also. Jericho ist ja nicht irgendeine Stadt. Sie ist ja so nach heutiger Kenntnis und der Archäologen die älteste Stadt der Welt. 6000 Jahre vor Christus hat man also die ersten Grundmauern davon gefunden und freigelegt. Das war schon eine Nummer, Jericho. So diese Kleinviehnomaden so aus der Wüste, die hatten eigentlich überhaupt keinen Stich gegen eine solche Festung. Und sie hatten eben auch keine Erfahrung und kein Belagerungsgerät, wie man denn sowas macht. Und Ziegenböcke eignen sich ja schlecht als Rammböcke gegen Stadtmauern. Aber den Sturm auf die Stadt, wie ihr wisst, sollten die erst gar nicht versuchen. Die sollten eine Prozession drumherum machen. Ne, zunächst ein paar Krieger, dann so die priesterliche Posaunenchor mit den Schofarhörnern, mittendrin so eine Kiste und dann hinterher das Volk. So sah dann diese Prozession aus. Bei einem Ausleger habe ich da Folgendes gelesen. Unheimlich das Schweigen der Menschen. Unheimlich das Tönen der Hörner. Das Ganze wirkt magisch und muss die Eingeschlossenen in lebende Angst versetzt haben. Ich glaube das gar nicht. Klingt eher so nach psychologischer Kriegsführung. Ich stelle mir das so vor, ne? Da sehen die Leute vor ihren Mauern da die Truppe ranziehen. Nichts, vor dem man sich eigentlich hinter einer Festungsmauer fürchten müsste. Die rufen dann eher ne? Jericho Alaf, der Zochküt. Und wenn sie Karamell gehabt hätten, hätten sie die auch noch von der Mauer geworfen. Die konnten ja nicht ahnen, dass die Mauer nur noch 6 Tage Bestand hat. Die Frage ist allerdings, können wir denn daraus jetzt was lernen für unsere Gemeindearbeit? Denn in diesen beiden Versen 29, 30 geht es ja ums Volk, interessanterweise. Das taucht erst da auf. Und dann kommt Rahab und dann noch so ein Summarium. Das brauchen wir jetzt nicht zu behandeln. Was kann man denn daraus lernen, nicht? So für die Gemeindearbeit des 21. Jahrhunderts, für Helmeroth? Beamen wir mal die Geschichte von vor 3500 Jahren in die Gegenwart. Da kommt also eure Gemeindeleitung auf die Idee, ich spiele mal, ich glaube, ihr kommt nicht auf die Idee, weil nämlich der Jürgen zumindest die Bibel kennt. Was damals funktioniert hat, klappt doch sicher heute auch. Wir wollen zwar keine Mauern zum Einsturz bringen, aber Menschen zum Glauben. Das ist doch unser Ding. Deshalb verzichten wir mal auf Pro Christ und Jesus Haus, vielleicht auch auf die Jungscharfreizeit und weiß ich was. Und machen nämlich genau das, so eine missionarische Prozession durch unsere Dörfer. An Jesus Marsch. Nicht hier von Helmeroth bis nach Au runter. Ne, und die Gemeinde außer den Rentnern nimmt eine Woche Urlaub und dann geht's los. Ach so, der Sound fehlt noch. Nicht der alte Posaunenchor CVM, Bethania Helmeroth wird exhumiert. Nun stellt euch das mal bildlich vor, ja? Vornweg marschiert die Gemeindeleitung mit dicken Bibeln, dahinter Posaunenchor Bethania und der bläst so alte erweckliche Kampflieder aus dem Reichsliederbuch, nicht so Brüder auf zu dem Werk in dem Dienste des Herrn oder suchet vom Grabesrand Seelen zu retten. Das passt dann so gut, ne? Die Leute gucken dann aus den Türen und Fenstern. Und sagen, schön, dass er uns besucht. Ihr habt aber einen schrägen Musikgeschmack. Einen Tag später fragen sie, was habt ihr denn geraucht? Und am dritten Tag gibt es schon ein YouTube-Video, im Netz schon 100.000 Mal geklickt von der ganzen Sache. Ein Filmteam von Brisant hat sie schon in Stellung gebracht. Und die Bild-Zeitung titelt, christliche Sekte terrorisiert friedliche Westerwalddörfer. Und von Stund an seid ihr garantiert mit Abstand die bekannteste EG-Gemeinde, die es gibt. Wer sowas glaube oder Aberglaube oder schlicht Naivität, der Jürgen wird es gleich sagen, das wird einem ja schon klar, wenn man ins Josua-Buch guckt, nicht nur in Kapitel 6, sondern in die Verse vorher, Kapitel 5 am Ende. Denn Gottes Werk gelingt nur mit einem ganz klaren, sauberen, göttlichen Auftrag. Wenn der nichts sagt, bleib mal besser zu Hause. Ohne den Auftrag Gottes werden auch die Mauern nicht gefallen. Die kriegen ganz deutlich, kann man in Kapitel 5 nachlesen, wird das sehr genau deutlich gesagt. Ansonsten kann man ja so als Himmelskomiker nur scheitern. Das wird man ja, macht man sich ja wirklich lächerlich. Versuchen wir uns nun mal dem Glauben zu nähern, wie der Hebräerbrief ihn versteht und wie dieser Glaube da, Moment, an der Richtung, so, ja, hängt der fest, mal gucken wir mal. Ja, da haben wir es. Also ich versuche das einfach mal ein bisschen zu beleuchten mit dem, was der Hebräerbrief selbst noch zum Thema zu sagen hat. Wir bleiben also jetzt mal beim Thema Gemeinde, beim Thema Glauben. Der Hebräerbrief führt uns ja dahin, genau, und Jesus erscheint nicht, Josua erscheint nicht dafür, die Gemeinde. Die rückt hier auf, muss man sich vorstellen, in die Wolke der Zeugen. Die Gemeinde rückt auf in die Wolke der Zeugen. Nicht nur die Großen, die dann da genannt werden, sondern zweimal hintereinander das Volk. Das Schilfmeer und Jericho, die beiden Dinge. Und das liest eine Gemeinde, die vielleicht schon überlegt hat, ihren Laden dicht zu machen. Die sagen, wir werden immer weniger, die Gottesdienste werden immer langweiliger, von Gott ist nichts zu spüren. Das Alte, das trägt nicht mehr, von Erinnerungen kann auch keine Gemeinde leben. Neues ist nicht in Sicht. Wir könnten uns eigentlich nur abschaffen, Beerdigungskuchen backen. Und ich versuche jetzt heute Morgen mal anhand des Hebräerbriefes zu zeigen, wie der Schreiber versucht, der Gemeinde die Augen zu öffnen. Er arbeitet damit so mit so einer Mischung zwischen Trost und Arschtritt, das ist so sein System. Dazu drei Stichworte: Glaube, Geduld und die andere Blickrichtung. Ja, was ist eigentlich Glaube? Ist es das, was wir von unseren Eltern gelernt haben und auch unseren Kindern weitergeben? Ist es eigentlich etwas Erlernbares? Ist es etwas, was man sich vornehmen kann, wo man sich selbst auffordern kann dazu? Und wie bleibt man denn beim Glauben im Laufe des Lebens und im Weltgeschehen, das, wo man so vieles erlebt, privat und auch im Großen, was so gegen den Glauben spricht? Interessant ist, der Verfasser des Hebräerbriefes ist der einzige der Bibel, der so etwas wie eine biblische Definition von Glauben wagt, macht sonst niemand. Das ist also Hebräer 11,1, kennt ihr alle. Der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Das ist ihm wichtig, das reicht in die Zukunft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Manchmal ist das ja auch unser Problem, wir würden ja gern was sehen. Der Glaube ist also Grundlage, das ist so das Erste, was der Briefschreiber in seiner Definition erwähnt. Eine feste Grundlage für unser Leben, fester Boden unter den Füßen. Es ist gut, so eine Grundlage zu haben. Man muss dann keine Angst mehr haben, zu versinken oder in Schwanken zu geraten oder verloren zu gehen. Und es ist gut, wenn uns so eine Grundlage, so eine Art Grundvertrauen zu Gott von unseren Vätern und Müttern im Glauben mitgegeben wurde. Nämlich das Grundvertrauen, dass der Treue dieses Gottes wirklich zu trauen ist. Noch eins ist dem Schreiber wichtig. Glaube ist eben nicht nur Grundlage für ein angstfreies Leben, sondern Grundlage ist vor allem die Grundlage dafür, auf das, was man hofft. Und jetzt kommt die Nagelprobe. Nach seiner Glaubensdefinition lässt der Schreiber die ganze alttestamentliche Wolke der Zeugen auffahren. Ja, da kommt also nach 11,1, da kommt dann die ganze Rutsch von Abel bis Mose, bis zu diesem Teil. Und der Leser, der fragt sich, na, haben die denn alle solchen Glauben gehabt? Erzählt das Alte Testament nicht auch oft genug von Kleinglaube, Unglaube und Scheitern seiner Glaubenshelden? Wenn schon die Bibel den Großen aller heiligen Scheine abmontiert hat, was dann mit dem Kleinen, dem Volk? War denn deren Glaube tiefer, stärker als der Glaube ihrer Führer? Ich glaube nicht, dass uns der Hebräerbrief sowas deutlich machen will. Sonst hätte ja das Volk mit einem Rutsch das Schilfmeer und den Jordan durchqueren müssen können und sich die 40 Wüstenjahre erspart. Wieso diese 40 Wüstenjahre nötig waren, kann man ja im Buch Exodus sehr anschaulich nachlesen, warum es so lange gedauert hat. Nicht diese Glaubensasthmatiker, sage ich mal, des Hebräerbriefes, stellt dieser Schreiber seiner Gemeinde als Vorbild vor Augen. Also keine, würde man sagen kann, wow, so musste werden. Die waren doch keinen Deut besser als da diese Gemeinde in ihrem Depressionskeller. Ich glaube, dieser Brief stellt sie genau deshalb seiner Gemeinde vor Augen. Glaubenshelfen, Helden, große, helfen depressiven und glaubensschwachen Menschen überhaupt nicht. Das kann man bei der Jungschau machen. Da kann man so Männer des Tages, guck mal, was die gemacht haben. Aber bei Menschen, die durchhängen, führt das genau zum Gegenteil. Die stürzt man da nur noch tiefer mit ins Elend. Es sind nicht die Glaubensmuskeln, die die Väter haben siegen lassen. Das ist allein Gottes Treue. Glaube lässt sich nämlich nicht so in geistlichen Muggibuden antrainieren. Er ist und bleibt Geschenk. Im tiefsten Loch erreicht den Menschen der Glaube, die Gewissheit um Gottes unsichtbare Macht und Verheißungstreue und reißt dies so aus auswegslosen Situationen. Den Glauben gibt es nicht an sich so als Grundausstattung des Menschlichen. Er gibt Glauben, es ist ein Geschenk Gottes. Richtig verstanden ist es also nicht der Glaube, sondern Gottes Treue, die sein Volk nicht zugrunde gehen lässt. Huch. Ja, das war das. Gucken wir mal. So, den Vers ist auch eine Beschreibung dessen, was Glauben ist, zumindest nach Sicht des Hebräerbriefes. Glaube hat was mit Geduld zu tun, behauptet der Hebräerbrief. Für mich ist das Thema so eins der schwierigsten und herausforderndsten der Schrift. Geduld hat ja oft was mit Warten zu tun. Und das kann ich ganz schlecht. Ungeduld ist aber sehr nahe verwandt mit Kleinglaube oder gar auch mit Unglaube. Ich frage mich, was war denn nun mit Jericho? Das Problem Jericho war doch in 7 Tagen gelöst, oder? Stimmt nicht, nicht? Der Vorlauf war viel länger. 40 Jahre waren seit dem Durchzug durch das Schilfmeer vergangen. Und der größte Teil der Menschen, die durchs Schilfmeer gekommen sind, haben die Mauern Jerichos nie gesehen. Sie sind in den 40 Wüstenjahren vorher gestorben, bevor sie das gelobte Land sehen, geschweige denn hätten betreten dürfen. Das konnten die Adressaten sicher gut nachvollziehen. Wir auch. Nicht diese eine Tat Gottes, die wir erlebt haben, sind dann Tage, Monate, Jahre gefolgt, wo anscheinend gar nichts passiert, wo der Himmel dicht ist. Manchmal erleben das auch Gemeinden. Vor Jahren war ich mal in einer Bibelstunde da oben im Oberwesterwald und da sagte mir der Gemeindeleiter, ja, ich glaube, wir können bald zumachen. Wir werden immer weniger, die Jugend ist weg und jetzt haben wir auch kein Geld mehr, das Dach neu eindecken zu lassen. Also bei mir selber ist es ja so gegangen. Ich bin mal hier komischerweise in den Westerwald gerufen worden. Ich wollte eigentlich gar nicht hierhin. Und die ersten Jahre meines Dienstes, das war so ein Auf und Ab. Man sah mal was, dann verschwand es wieder. Und wenn ich dazu überlege, in meiner ersten Stelle im hessischen Hinterland hatte ich doppelt so viele Mitarbeiter vor Augen, wie ich hier Jugendliche gesehen habe. Das war schon ein ganz schönes Loch, in dem ich hier geplumpst bin. 21 Jahre hat es bei mir gedauert. 21 Jahre, bis Jesus mir eine Tür geöffnet hat. Und das bei mir ungeduldigen Knaben. Aber die musste ich durchstehen. Zum Glück hat mir meine Familie noch die Kinder geholfen. Die Heike hat gesagt, ich will aber hier Abi machen. Da konnten wir überhaupt nicht an Wechsel denken und so war das halt. Aber es gab da in diesen 21 Jahren genügend Tage und Wochen, wo man sich gefragt hätte, warum hast du das denn gemacht? Hast du dich da nicht verhört von wegen Ruf Gottes? Wieso tauschst du denn diese schönen Fleischtöpfe des hessischen Hinterlands gegen die flachen, kargen Ecken hier im Westerwald? Hast du eigentlich noch einen richtigen Beruf? Lebst du überhaupt noch deine Berufung? Da kommen die Fragen. Und da passiert es ganz schnell, nicht, dass Gottes Verheißungen unter dem Geröll der täglichen Erfahrungen verschüttet werden. Und ich merke, dass so mein Zeitempfinden und Gottes Zeitplanung absolut nicht kompatibel sind. Gott arbeitet in Ewigkeiten, nicht? Und meine Dienst- und Lebensuhr, die läuft gnadenlos ab. Manchmal lässt er uns schauen, manchmal nicht. Manchmal sterbe ich vorher in der Wüste, bevor ich den Jordan überqueren konnte und die Mauern Jerichos fallen sehe. Ich glaube mal, meine Wüstenwege und auch die meiner Gemeinde sind nicht sinnlos. Sie führen ans Ziel. Es ist nämlich gar nichts gesagt, dass nichts passiert, wenn nichts passiert. Wir nehmen es nur nicht wahr. Unsere Augen sind gehalten. Allerdings steht nirgendwo geschrieben, dass wir noch zu Lebenszeiten die Frucht unserer Nachfolge und unseres Dienstes bewundern könnten. Ja, wir werden das Verheißene empfangen. Wir werden noch sehen und noch staunen und Freudentränen weinen. Nur der Tag dafür und die Stunde, die setzt Gott selbst fest. Der Hebräerbrief arbeitet hier ganz heftig an der Horizontserweiterung seiner Gemeinde. Nü. Ja gut, passt schon so ungefähr. Er gibt seinen Leuten eine andere Blickrichtung. Manchmal brauchen wir die auch. Er eröffnet den Horizont für seinen Depressionsclub und drei spannende Antworten hat er hier im Hebräerbrief versteckt. Erste Antwort, das ist hier im Vers 40, sieht man da schon deutlich. Gott tut immer Größeres als früher. Finde ich ein spannendes Wort. Habt ihr das schon gewusst? Gott ist nicht öffentlich-rechtlich. Er ist eben nicht wie ARD und ZDF und langweilt seine Leute mit ständigen Wiederholungen. Aus der Bibel und aus der Geschichte wissen wir, Gott tut immer Größeres als das, was er schon bereits getan hat. Er wiederholt sich nicht in seinen Taten. Nur der Teufel kopiert, er kann nämlich nicht anders. Beispiel zum Thema Mauer gefällig. Nach dem Mauerfall musste, wie es da Gott befohlen hat, in Jericho der Bann vollstreckt werden. Heißt, alle Männer rüber runter. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer nach vielen Montagsgebeten in Leipzig und anderswo in der DDR. Ohne einen Schuss und ohne jedes Menschenopfer. Ich meine, das ist schon eine glatte Qualitätssteigerung zu Jericho. Ne? Aber, Klammer auf, wir können bis zur Wiederkunft Jesu noch Größeres erwarten. Dann, wir spielen von großer Kulisse. Das ist für mich eine ganz spannende Entdeckung gewesen. Signal Iduna Arena, die größte Deutschlands. Da spielt der BVB Heimspiel, das ist Dortmund. Ne? Für mich so als Sofasportler ist das absolut kein motivierendes Bild. Da ist nämlich Ausdauertraining angesagt. Da laufen wir alle im Stadion der Nachfolge vor einer gewaltigen Kulisse. Hier sind es 80.000. Und die Wolke der Zeugen. Und die gucken alle zu. Von Abel bis Christopher Templin. Und klar ist, Tribünenkarten bekommen nur die, die schon in der Ewigkeit vorausgegangen sind. Wir müssen laufen, wir kommen da noch nicht hoch. Nee, von seinem Platz aus kann nun auch der Toffer die Spuren und Früchte erkennen, die Gott durch ihn und im EC und in der Gemeinde gewirkt hat. Und der guckt auch, wenn ihr Jungschau-Freizeit macht. Der guckt zu von seinem Platz, der hat schon Tribünenplatz. Und es sieht natürlich auch jetzt, ne, wie ich so mit meiner dilettantischen PowerPoint hier kämpfe. Ne? Da wird auch leise drüber grinsen und sagen, kann man all besser machen. Was heißt denn das jetzt für uns? Was hat das für einen Sinn, dass so viele Tausende oder Hunderttausende Menschen, die uns im Glauben vorausgegangen sind, zugucken? Wir sind umgeben von einer riesigen Wolke von Zeugen, schreibt der Hebräerbrief. Das heißt, alles, was uns im Leben bedrückt und beschwert, das können wir ablegen. Allen Kummer, alle Sorgen des Alltags, alle Mühsal der Arbeit, alle Krankheiten des Leibes, alle Betrübnis der Seele, selbst den Tod. All das ist jetzt aufgehoben in der Wolke der Zeugen. Wir sind nicht allein damit, wir sind nicht die Ersten, die laufen. Es ist eine Riesenwolke der Zeugen bei uns und nach uns und die guckt zu. Im Unterschied zu uns sind sie eigentlich schon von allem erlöst und befreit. Auch die Sünde kann uns nicht mehr umstricken und gefangen halten. Wir alle sind im Glauben befreit. Die vor uns Befreiten gucken zu. Und wir können schon wissen, unsere Tribünenplätze sind auch schon reserviert. Drittens, Aufsehen auf den Sieger. Den Blick, das ist mir mit das Wichtigste. Auch das, was der Hebräerbrief zum Thema zu sagen hat. Der Hebräerbrief zeigt der Gemeinde die Wolke der Zeugen, die Großes mit Gott erlebt haben. Sagt aber im gleichen Atemzug, dass wir noch Größeres erleben werden mit Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Deshalb ist heute für mich ist dieser letzte Abschnitt und der letzte Arschtritt mit Trost, den hier der Hebräerbrief verbreitet. Schaut auf Jesus, sagt er, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schaut nicht vor euch. Schaut nicht auf die Mauern, die so unüberwindlich erscheinen. Schaut nicht auf eure kleine Kraft, die zu allem zu schwach ist. Schaut nicht auf euren Kleinglauben, der hinten und vorne nicht reicht. Schaut auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. Er hat uns die Schuld abgenommen, sodass wir befreit laufen können. Deshalb ist er der Anfänger unseres Glaubens. Und Jesus ist auch der Vollender, weil er durch die Gottesferne in Kreuz und Tod für uns ja hindurchgegangen ist und das Leben verkündet und Gottes grenzenlose Liebe aufgerichtet hat. Jesus ist deshalb nicht einfach so das letzte Glied in der Reihe der Glaubenszeugen. Er ist Urheber und Vollender des Glaubens, der diese Kette zusammenhält. Und damit, ihr Lieben, lässt sich doch leben und laufen und glauben und Jungfrau-Freizeit machen. Der Erste ist auch der Letzte. Und Vorletztes braucht uns deshalb keine Angst mehr zu machen und uns nicht in Kleinglaube zu stürzen. Die Mauern, sagt die Schrift, sind bereits gefallen. Der Weg ist frei. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wie schnell überfällt uns auch die Kleinglaube und die bange Seele, die sagt, wir schaffen es nicht und das, was wir uns wünschen, passiert nie. Danke, Herr, dass du nicht nur unseren Glauben begonnen hast, sondern ihn auch vollenden wirst, dass du der Anfänger bist und das Ziel und dass alle Mauern vor uns schon lange geschleift sind, weil du der Sieger bist. Herr, lass uns das jeden Tag spüren, lass uns jeden Tag uns daran freuen, dass die Wolke der Zeugen und der Töffer und aller anderen uns zuschauen, wie wir unterwegs sind. Danke, Herr, für deine großen Zusagen. Amen.